Die Lesung findet ihr in dem Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 10 bis 20. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige. Nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet, dazu an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Worte des lebendigen Gottes. Sei dir, Herr.
Bevor wir versuchen, Gottes Wort zu verstehen, zu hören, wollen wir um seine Hilfe beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du gerade zu uns gesprochen hast. Gib, dass unsere Herzen richtig aufgehen jetzt, dass wenn wir jetzt dieses dein Wort studieren, dass es nicht bloß eine Frage des Kopfes ist, sondern dass es ein Herz und ein Mark durchdringt, in den Mark durchdringt, dass wir anders werden und dass wir dir mehr Vertrauen schenken und dass wir wirklich anders leben. Amen. Ich kann mir komische Einfälle kaum verkneifen. Und als ich Epheser 6 las, fiel mir ein Film ein. Und vielleicht denkt ihr, naja, klar, also es geht hier um Krieg, es geht hier um einen Kampf, vielleicht Herr der Ringe oder Krieg der Sterne oder so etwas. So richtig Krieg gegen böse Mächte mit großer Kraft. Nein, es tut mir leid, so ein Film war es nicht. Es war ein Rom-Com aus 1986. Crocodile Dundee. Die etwas Älteren wissen schon von dem Film, die anderen wissen nichts davon. Also es geht um diesen Crocodile Dundee. Er kommt aus der australischen Wüste, kommt nach New York und in einer Szene wird er abends, werden er und seine Freundin mit einem Messer gedroht. Ja, jetzt, die Älteren lachen schon. Er zieht seine große Machete und sagt, ich mache mir jetzt Mühe, das da ist kein Messer, das hier ist ein Messer. So stelle ich mir es vor, ging es dem Apostel Paulus. Er sitzt im Gefängnis und liest aus dem Propheten Jesaja. Und er liest das hier aus Kapitel 59, 17. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf seinen Kopf. Und ein stolz bewaffneter Römer geht vorbei. Und alte Gefangene lächelt. Das da ist keine Rüstung. Das hier ist eine Rüstung. Und so entsteht der Schluss zu seinem Brief, mindestens in meiner Fantasie. Die Rüstung Gottes, das hier ist eine Rüstung. Sie macht uns siegreich. Sie ist kampferprobt, sie schützt vollends, sie macht uns Gott nützlich. Also zuerst die Rüstung Gottes, dieser Waffenrüstung Gottes ist kampferprobt. erprobt. Kampf erprobt, das ist wichtig. Frag nur die Bundeswehr. Heckler und Koch ist bei Afghanhitze nichts Kampferprobtes. Es klemmt. Aber das bringt uns kurz zu einer wichtigen Klarstellung. Wir auch sind in einem Kampf. Gerade in Deutschland, verständlicherweise, historisch, wegen der Geschichte, ist es vielleicht verständlich, dass wir das nicht gern hören. Aber wir sind in einem Kampf. Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Wir sind in einem Kampf. So steht es hier. Was wissen wir über diese Mächte? Sie sind vielfältig, Vers 12. Sie sind einfallsreich gegen uns, Vers 11. Und Vers 10 hat drei verschiedene Wörter für Stärke, weil man gegen diese Kräfte eine noch viel größere Kraft braucht. Der Weg ins ewige Leben, unser Wandel als Christen, sie ist unter Beschuss, unter Angriff. Und wir brauchen Hilfe. Diese Hilfe ist hier, der gerüstete Christus zuerst. In Vers 14 lesen wir von Brustpanzer der Gerechtigkeit, in Vers 17 vom Helm des Heils und, was haben wir gesehen in Jesaja 59, 17? So spricht Gott von der Menschwerdung Jesu Christi, er zieht die Gerechtigkeit an als ein Panzer und setzt einen Helm des Heils auf seinen Kopf. In Vers 15 lesen wir von Füßen beschuht, das Evangelium das vom Frieden zu verkünden. Jesaja, nochmal Jesaja 52, Vers 7 diesmal. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die Frieden verkünden, gute Nachricht bringen, Heil verkünden, die zu Zion sagen, dein Gott ist König. Worte, die erfüllt sind durch Kreuz und Auferstehung, durch Jesu Tod und Auferstehung, die gleich hier in Jesaja-Buch in Kapitel 53 prophezeit wird. Paulus hat natürlich gar nicht an Krokodil Dundee gedacht. Paulus hat aber an Jesaja gedacht. Diese Rüstung, die Gott uns gibt, ist kampferprobt. Als Jesus zu uns herunterkam, kam er gerüstet in Gerechtigkeit, Heil und Frieden. Zu kämpfen mit allen Mächten, gegen alle Mächte, die uns gefangen halten. Sünde, Tod, Teufel. Er trieb die Dämonen fort. Gegen Sünde und Satan ging er ans Äußerste. Um sie zu besiegen, starb er. Aber er siegte. Er ist auferstanden von den Toten. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Wie wir schon in Kapitel 1, Vers 21 und 22 gelesen haben, ist er über allen Mächten hoch erhoben. Er hat sich durch zum höchsten Thron gekämpft. Die Rüstung, die er zum Sieg getragen hat, bietet er uns jetzt an. In ihr kommen wir auch so weit. Paulus schreibt, Kapitel 2, Vers 6, dass wir mit Jesus im Himmel schon sitzen, wenn wir Christen sind. So sicher ist unser Hinkommen in dieser Rüstung. Du willst siegreich kämpfen? Rüstung an. Sie ist kampferprobt. Und diese Rüstung Gottes, die schützt von Kopf bis zum Fuß. Ich finde manche Auslegungen unseres Textes etwas fantasiereich, jedes Einzelelement so richtig ausgearbeitet auslegen. Das Ganze ist ein Bild geistlicher Realitäten. Diese Rüstung deckt vom Helm des Heils bis zu den beschuhten Füßen. Und was für Begriffe nutzt Paulus hier neben Rüstungselemente? Vers 14, Gerechtigkeit. Vers 15, Frieden, Vers 16, Glaube, Vers 17, Heil. Römer 5, Vers 1. Mal sehen, ob wir hier die Ähnlichkeiten hören. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Rüstung ist für uns, was Jesus für uns erwarb. In Römer 5,1 fasst Paulus Römer Kapitel 3 und 4 zusammen. Wir sind alle Sünder, die Gottes Gesetz gebrochen haben und dem nicht entsprechen, was Gott uns zugedacht hat und von uns erwartet hat. Römer 9, 3, Verse 9 bis 20. Gottes gerechter Zorn gegen uns, 1,18, ist auf Jesus gefallen, 3,25. Wir sind also erlöst, das heißt befreit von unserem verdienten Schicksal, 3,24. Gott spricht uns Gerechtigkeit zu, Römer 3,21. Das ist, wenn man Jesus glauben, wir stehen vor Gott ohne Verfehlung, ohne Sünde. Und dieses empfangen wir, Kapitel 4, durch den Glauben. Dann haben wir Frieden mit Gott. Unsere Beziehung zu Gott ist vollständig geheilt. Erlöst vom verdienten Schicksal, gerecht vor Gott, dürfen wir uns darauf freuen, ewig bei ihm zu sein. Und wie schon gesagt, das ist so sicher, dass Paulus uns schon bei Jesus sitzend im Himmel weiß. Epheser 2, 6. Jesus trug diese Rüstung zum Sieg, die wir im Epheser 6 haben, und die Rüstung trägt jetzt seinen Sieg mit. Das wird aber leider geleugnet. Geistliche Realitäten werden viel zu oft entweder ignoriert oder überspitzt. Was John Owen im 17. Jahrhundert schrieb, gilt heute. Es gibt die, die den Heiligen Geist unterbetonen, und es gibt die, die ihn überbetonen. C.S. Lewis hat das Gleiche geschrieben über Satan. Es gibt die, die den Satan unterbetonen, die ihn überbetonen. Es gibt Pfarrer in dieser Stadt, die diese ganze Predigt für eine Verschwendung halten. Wir sollen über Armut, Gleichberechtigung, Umwelt reden, wichtige Sachen. Aber diese Sache mit Jesus und seinem Sieg, diese Sache mit Satan oder sowas, ist ein überalter Mythos. Und so leugnen sie die Existenz Satans. Jesus hat daher nicht gegen Satan gesiegt, meinen sie, weil es keinen Satan gibt zu besiegen. Und so dienen diese Pfarrer Satan. Die geben ihm ja geben ihm ein Versteck. Es gibt aber charismatische und pfingstlerische Pastoren, gewisslich auch in dieser Stadt, die diese Predigt für mangelhaft erklären würden. Warum rede ich nicht über die Techniken und Methoden der geistlichen Kampfführung? Welche Techniken verwendete Israel am Roten Meer? Welche Techniken verwendete Israel vor den Mauern Jerichos? Welche Techniken verwendete Israel gegen Goliath? Gar keine. Gar keine. Gottes Auserwählte hat den Sieg für sie gewonnen. Mose oder die Priester oder David. Hat Jesus etwa nicht gesiegt? Nicht vollständig gesiegt? Braucht Jesus unseren Beitrag dazu etwa? Bei uns im Erzgebirge, ich wohne im Erzgebirge, ich mag Engländer sein, aber ich wohne im Erzgebirge. Ich habe, ist ja kaum vorstellbar, sei denn man hört, das ein bisschen erzgebirgisch ist noch schon in meinem Akzent. Bei uns im Erzgebirge habe ich schon Ähnliches gehört. Kaufst du einen Produkt mit einem bestimmten Zeichen drauf, vielleicht wie der Markenzeichen gestaltet ist oder was im Barcode steht? Oder hörst du die falsche Musik? Oder liest du das falsche Buch? Oder was auch immer? Du öffnest dich irgendwie für Satan. So reden manche. Lass uns klar sein, Satan will, dass wir diese Rüstung ablegen. Und wenn unsere Lektüre oder unsere Musik uns von Jesus abbringt, unseren Glauben zerstört, dass wir diese Rüstung ablegen, das ist schon gefährlich. Todgefährlich. Aber davon war nicht die Rede. Diese Einfallstore kannst du aufmachen, ohne es zu merken. Irgendwie soll Satan um Jesus herumkommen können. Wir brauchen da irgendwie besondere Aufmerksamkeit zu üben. Geschwister, das ist kein Christusglaube. Das ist Aberglaube. Jesus trug diese Rüstung zum Sieg. Und diese Rüstung trägt seinen Sieg jetzt mit. Wir ziehen sie an und siegen. Sie ist dicht. Wer zu Jesus und seinen Sieg etwas hinzufügen möchte, Dinge, die wir zu tun haben, leugnen den Sieg Jesu und seine große Ehre. Soll das etwa von Gott kommen? Diese Rüstung schützt von oben bis unten vollständig. Und diese Rüstung macht sogar mehr. Sie macht uns Gott nützlich. Ich weiß nicht, wie es in deinem Freundeskreis ist, aber ich kenne viele entmutigte Christen. Wissen nicht, ob sie Gott nützlich sind. Ihnen werden Techniken vorgeschrieben. Macht man diese Technik oder unternimmt man diese Schritte, wird man was. Was steht aber in unserem Text? Es ist im deutschen Text nicht ganz klar, es ist aber im Griechischen hat mit so Aorist- und Perfektformen zu tun. Aber Verse 14 und 15, wenn man die Verbformen richtig anschaut, Brustpanzerschuhe und Gürtel sind schon an. Sie gehören zu einer Grundrüstung ab der Bekehrung. Verse 16 und 17, die weitere Rüstung liegt zur Hand, man hat sie nur aufzuheben. Und zwei Stück dieser Rüstung haben mit dem Dienst am Wort zu tun. Fuße beschuht, das Evangelium zu verkünden, Vers 15. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Vers 17. Bin ich Christ? Da bin ich zur Verkündigung beschut. Ist so. Mir liegt das Wort Gottes. Das ist auch so bei euch allen. Uns liegt das Wort Gottes zur Hand. Der Heilige Geist, der uns auskennt im Wort, der sich auskennt im Wort, lebt in uns. Also wir sind dem Herrn nützlich. Wisst ihr, es ist einfach so, so einfach und einfach so. Wir sind dem Herrn nützlich. Jesu weit geht der Sieg Jesu in uns. Jesus legt uns keinen Betonbunker an. Er versteckt uns nicht vor diesem jetzigen Krieg gegen die Mächte. Er macht uns bereit, er macht uns sogar nützlich. Wir sind alle in der Lage, mitzukämpfen. Alle. Und wir brauchen dazu keine besonderen Methodiken, Techniken, was weiß ich, besondere Einsicht, bestimmte Bücher zu lesen oder was weiß ich, alles. Rüstung an, bereit. So einfach. Nun, vielleicht sollte ich einfach da aufhören und mich hinsetzen. Wir wollen nichts von Techniken und Methoden hören. Einfach, lass uns jetzt loslegen. Was machen? Wir können das Gespräch mit Freunden oder Kollegen auf Jesus lenken. Wir können das mit Kinderarbeit ausprobieren. Wir können es versuchen, beim Hauskreis den Text ein bisschen auf andere zu erklären und zu öffnen. Wir können einem Freund helfen, Christ oder Nicht-Christ, mit einem Bibelwort. Kennen wir uns in der Bibel nicht so richtig aus, dann lesen wir ein bisschen mehr. Wir können Predigten an dem Internet, was auch immer, das Wort liegt uns zur Hand. Mache ich das zu einfach? Es tut mir leid, aber hier im Text, wir sind beschult mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, liegt uns zur Hand. Das soll eine Ermutigung sein. Es geht. Es geht wirklich. Glaubst du das? Und da sind wir schon beim letzten Punkt. Wie ziehen wir diese Rüstung an? Glauben. Die Verben in den Versen 14 und 15 sind klar genug. Als wir geglaubt haben, legten wir Rüstung an. Den Rest aufheben ist auch eine Frage des Glaubens. Und ich weiß, das Schild in Vers 16 ist der Schild des Glaubens. Wenn es im Kampf hart wird, wir unter Beschuss kommen, ist Glaube besonders gefragt. Merkt bitte in Vers 16, die Pfeile des Bösen werden ausgelöscht von diesem Schild. Ihre feurige Kraft wird genommen, sie treffen aber schon. Viel Geistliches und viel in Gottes Reich wächst aus Fleischwunden. Es begann ja mit Nagelmale. Und es bleibt so, dass Gott aus Narbenreichen seine besten Diener macht. Lest dazu ein paar christliche Biografien. Lernt manche eurer Missionare besser kennen. Ich würde persönlich sagen, als jemand, der die 4 Jahre in der Muttergemeinde sozusagen hier von Sonntag um 4 bei LEC 4 Jahre war, zur Jahrtausendwende, letzten 20 Jahre die Geschichte dieser Gemeinde verfolgt habe, bei denen es irgendwann mal richtig schlecht ging, da sieht man was. Da sieht man, was für ein Wachstum sieht man da. Was für eine geistliche Kraft. Gott macht aus Narbenreichen seine besten Diener. Im Kampf fühlen wir uns manchmal ganz löchrig. Verbrennen werden wir aber nicht, können wir aber nicht. Und daran zu glauben, ist eine besondere Herausforderung des Glaubens. Aber Glaube ist letztendlich die ganze Sache. Wieso legt ihr überhaupt eine Rüstung an? Weil er glaubt, sie macht ihn sicher. Und diese kampferprobte, vollständige, bereitende Rüstung verdient unser volles Vertrauen. Und das möchte ich jetzt anwenden. Erstens, vielleicht bist du hier und bist kein Christ. Heute bietet dir Jesus Christus Rüstung an. Gott ist der Herr dieser Welt. Sie, diese Welt, du gehören ihm. Seine Wege nicht zu gehen, ist sich gegen ihn aufzulehnen. Diese Schuld zieht seinen Urteil und sein Gericht auf dich. Und dieser Urteil beginnt damit, dass er dich diesen Mächten überlässt. Feindliche Kräfte haben eine Autorität über dich. Trittst du heute zurück auf Gottes Seite? Kannst du bestehen? Alleine gar nicht. Unsere sündigen Tendenzen sind zu stark. Und das wissen wir alle als Christen auch. Wir hören gern das Flüstern des geistlichen Anarchismus. Jesus bietet aber jedem von uns, das sage ich besonders denen, die noch nicht diese Rüstung anhaben, eine Rüstung, die uns schützt. Wir müssen Jesus bloß vertrauen, sein Geschenk annehmen. Sie schützt ins ewige Leben. Wenn du mehr dazu wissen willst, vielleicht diese Rüstung sogar zum ersten Mal anziehen möchtest, dann sprich mit Theo, mit mir, mit einem anderen nach dem Gottesdienst dazu. Zweitens bist du aber vielleicht ein fürchtender Christ. Und diese Sache mit geistlichem Kampf stört dich. Vielleicht, weil du Dinge gehört hast im christlichen Umfeld, die verwirrend, sogar in manchen Fällen sogar wie Verschwörungstheorien sich angehört haben. Lieber Kopf einstecken, Rüstung gegen Bunker tauschen. Mit diesem Kampf willst du nichts zu tun haben. Oder drittens, bist du ein entmutigter Christ. Du weißt nicht, wie du weiterkommst. Vielleicht bist du unter Beschuss zurzeit. Oder du willst loslegen im Dienst, bist aber ganz verunsichert. Und vielleicht gehörst du zu einer vierten Gruppe. Du bist ein müder Christ. Du kennst diesen Kampf. Du bist voll im Dienst. Und deine Kräfte geben nach. Was hat dieser Text zu uns zu sagen? Erstens, vertraue weiter auf den Herrn. Diese Rüstung ist kampferprobt. Sie schützt vom Kopf bis zum Fuß. Sie macht uns weiter nützlich. Aber wie wirkt dieses Vertrauen sich aus? Was passiert da? Und das ist jetzt Vers 18. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Gebet ist zum Glauben, was Atem ist zum Leben. Du atmest, weil du lebst. Aber hörst du auf zu atmen, ist Leben mindestens sehr schwer. Substantive besetzen die Verse 14 bis 17. Es geht um die Substanz der Rüstung. Aber jetzt in Vers 18 kommen Verben, Adverbien. Ich bin Sprachlehrer, ich muss auf diese linguistischen Sachen hinweisen. Also hier, endlich wird's tätig, aktiv. Für die, die bestimmt unbedingt eine Technik haben wollen, hier ist eine Technik. Gebet. Gebet, 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 Gebet. Was ist denn Gebet im Geist? Steht hier, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Na, bist du ein Christ, hast du den Heiligen Geist. Leg los im Gebet und der trägt dich darin. Bete, rede mit Gott. Bitte den Vater, die Rüstung lückenlos zu schnüren. Flehe ihn an, deinen Wortdienst zu segnen. Hier in Vers 19 und 20 haben wir ein Muster von jemandem, der sagt, was er für ein Gebet haben möchte. Flehe ihn an, dich stark zu machen durch seine gewaltige Kraft. Einfach mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir loslegen im Gebet. Und wir suchen auch hier die Fürbitte anderer. Was hat Paulus gemacht, Vers 19? Hat gebeten, dass Leute für ihn beten. Er hat die Fürbitte anderer gesucht. Wir beten auch für andere. Sogar steht hier Vers 18, für alle Heiligen, für alle Christen. Ob mit den Wörtern des Vaterunsers, ob die eigenen Wörter beten. Wenn es eine Sache gibt, wo ich sagen würde, die Kirche europaweit viel mehr machen muss, es ist Gebet. Gebet, mehr beten, Gebet, Gebet. Gebet, Gebet als Gemeinde. Wir werden gleich eine Zeit des freien Gebetes haben. Oh, das habe ich nie gemacht, sagt einer. Naja, hör dir 3-4 Stück an. Lass dich nicht von denen entmutigen, die mit langen Wörtern beten. Jesus hat sowieso etwas gesagt über Gebete mit viel zu vielen komplizierten langen Wörtern. Irgendwo Matthäus 6. Mach einfach mal mit. Mal sehen, was passiert. Es kann sein, dass deine Wörter total falsch liegen, nach der Meinung irgendeiner übergebildeten Theologen. Bete einfach. Bete einfach. Dein Vater versteht. Im Himmel. Geht es dir schwer? Ruf einen Freund an. Können wir uns treffen? Ich will mit dir beten. Und hör nicht auf. Hör nicht auf zu beten. So kommt die im Glauben getragene Rüstung zum Tragen. Darin, im Gebet für Rüstungstragende, ist Sieg. Also beten wir. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns diese Rüstung angelegt hast, wenn wir Christen sind, die Jesus getragen hat und die seinen Sieg mitträgt. Dank, dass wir ganz sicher sind, dass es nichts gibt, was die Mächte der Finsternis uns antun können, wenn wir diese Rüstung anhaben. Wir sind sogar nützlich in dem Kampf gegen sie. Gib, dass wir Betende sind. Dass wir alleine für uns beten, dass wir in Hauskreisen und hier in der Gemeinde beten, dass wir es versuchen mit Beten, dass wir immer wieder zum Gebet kommen, dass wir miteinander beten, zu zweit oder wie auch immer. Und gib deiner ganzen Kirche hier in Deutschland, europaweit, weltweit ein großes Herz fürs Beten. Damit diese Rüstung auch dann richtig zum Tragen kommt. Wir bitten dich, dass du uns aus uns nicht bloß Glaubende und Gerüstete machst, sondern Betende. Amen.